Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
Ich habe in meiner Arbeit mit berufstätigen erwachsenen Menschen immer mehr festgestellt, dass die diese Gestaltungsmöglichkeiten und Freiheiten, die sie haben, überhaupt nicht ausnutzen. Also dass in dem Moment, wo sie unzufrieden sind, eigentlich schnell die Wechselbereitschaft oder eben diese innere Kündigung oder so zugreift. Ne? Und es war so häufig so, dass die Leute sagten, ja, und das ist auch so blöd und dann wird man auch nie gelobt und dann überhaupt, wie solche Meetings laufen, finde ich total Käse und so. Und auf die Frage, ja, haben sie es denn mit ihren Vorgesetzten schon mal besprochen oder hast du denn mit deinen Teammitgliedern schon mal darüber einen Austausch gesucht oder so, kam dann immer so, hä? Nee, das müssen die doch selbst wissen. Und deshalb stelle ich auch die Frage nach dem Traumjob. Da geht es eigentlich eher methodisch darum, dass du nochmal deinen Geist weitest und einfach im Sinne der Neugierde, der Kreativität, des eigenen inneren Gestaltens nochmal mit der Lust und der Freude dir die visionäre Frage stellst, wie du denn eigentlich dein Potenzial einsetzen könntest. Und es heißt eben Traumjob und nicht, ah ja, ich lieg irgendwie am Strand und trinke Pina Colada. Die Frage ist schon aufs Arbeiten ausgerichtet.
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum wunderschönen New Work Chat, eurem Podcast für die neue Arbeitswelt. Mein Name ist Gabriel Rath. Ich mache das hier schon seit einer ganzen Weile, mittlerweile seit gut 6 Jahren, 6,5 Jahren. Ich darf hier mit mutigen, neugierigen und optimistischen Menschen über die Zukunft der Arbeit sprechen. Jetzt kann man sagen, warum denn Arbeit? Warum macht man denn einen Podcast und spricht über Arbeit? Es gibt doch so viele tolle Themen, oder? Ja, und genau das ist eigentlich das Problem, dass Arbeit für uns oft etwas Negatives ist. Und ich glaube, Arbeit hat eigentlich das Potenzial, was ganz Tolles für uns zu sein, wenn es mit unseren Interessen zu tun hat, mit unseren Werten, mit unseren Stärken. Und wie man das alles entfalten kann, darüber spreche ich heute mit Ranghild Struss. Ranghild ist Unternehmerin, sie ist Autorin und Coach mit Schwerpunkt auf Persönlichkeitsentwicklung und Karriereberatung. Im Jahr 2003 gründete sie in Hamburg die Beratung Struss und Clausen Personal Development, die heute zu den führenden Karriereberatungen im deutschsprachigen Raum zählt. Sie betreut sowohl Privatpersonen, das geht dann schon bei Schülern und Schülerinnen los, die sich fragen, wo die Reise hingehen soll, als auch Unternehmen bei Fragen der beruflichen Orientierung, Potenzialentfaltung und Persönlichkeitsentwicklung. Ranghild hat einen Hintergrund in Wirtschaft und Organisationspsychologie und arbeitet mit psychologischer Diagnostik sowie individueller Beratung, um Menschen dabei zu unterstützen, einen erfüllenden und zu ihrer Persönlichkeit passenden Berufsweg zu finden. Und genau darum geht's ja hier auch im Podcast und genau darum geht's für mich auch bei New Work, also neue Perspektiven auf Arbeit, neue Fragen, neue Skills. Ja, es geht also um Lernen und um Weiterentwicklung. Und wir sprechen heute über ihr neues Buch, wie sie mit Jobcrafting ihre Arbeit wieder lieben lernt. Jobcrafting, also ein Begriff, der immer populärer wird und er zeigt, dass es gewissermaßen ein Handwerk ist oder vielleicht sogar eine Kunst, genau das auch zu entwickeln, was uns am Ende wirksam und dadurch auch happy macht. Also, heute der Sprung rein in dieses Thema Jobcrafting. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir darüber sprechen, denn wir sehen ja in den Studien, allen voran der Gallup-Studie, wie unzufrieden viele, viele Menschen sind. Und das muss ja nicht so bleiben, oder? Von daher springen wir rein. Ich habe viel gelernt von Ranghild. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung, viel Inspiration und wir hören uns dann am Ende nochmal wieder. Bevor wir da reinspringen, nochmal meine Bitte, abonniert doch diesen Podcast, lasst ein paar Sterne da als Bewertung, wenn euch das Ganze gefällt und sagt's gerne weiter, denn dann können wir das ganze Format noch weiterentwickeln und noch mehr spannende Gäste und Gästinnen kommen hier in den Podcast. Wenn auch ihr mal was erzählen wollt, eure Story, eure Company vorstellen wollt, dann schreibt mir gerne, geht auf meine Webseite gabrielrath.com. Vielen, vielen Dank und jetzt springen wir rein in den Podcast mit Ranghild. Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Ranghild heute da ist. Schöne Grüße von Hansestadt zu Hansestadt, heute aus Rostock.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total.
Ich freue mich auch. Und wir sitzen beide vor einem Bücherregal, für die, die hier zuhören. Und zwar echte, ne?
Ja, das sieht dann immer so schön schlau aus.
Keine virtuellen.
Ich habe sie sogar gelesen. Ja, ich habe sie sogar gelesen, die Bücher, die hinter mir stehen.
Bist du da so vorbildlich, dass du wirklich auch alle liest, die du besitzt? Ich bin ja in den letzten 1-2 Jahren mehr zum Kaufen übergegangen und schaffe es gerade nicht mehr, alle zu lesen.
Also ich habe definitiv immer einen ganzen Stapel von Büchern, die ich irgendwann nochmal lesen werde. Aber ich habe auch festgestellt, dass es dann irgendwann immer den richtigen Zeitpunkt gibt. Also ich lese jetzt gerade nochmal ein Buch, was ich, glaube ich, vor 15 Jahren oder so schon gelesen habe und freue mich, dass mir das wieder in die Hände gefallen ist.
Ja, das hat, manchmal liest man ja auch ein Buch in einer anderen Lebensphase nochmal ganz anders, schaut durch eine andere Linse, ne?
Total, total.
Ja, und über dein Buch wollen wir heute auch sprechen. Es geht um Jobcrafting, es geht um Arbeit. Das ist ja eigentlich auch genau das Thema dieses Podcasts. Wie können wir die Arbeit verbessern? Wie können wir auch herausfinden, was wir eigentlich machen wollen? Und ich glaube, das ist auch eine sehr aktuelle Frage, die viele Menschen beschäftigt. Ich habe kürzlich auch was auf LinkedIn gepostet, was in diese Richtung geht. Und es gibt eine unglaubliche Resonanz. Ich habe den Eindruck, echt viele Menschen fragen sich gerade, was wollen sie eigentlich tun und wie können sie das eigentlich verbessern, die Situation, in der sie drinstecken? Und da kannst du helfen. Und ganz am Anfang wollen wir natürlich dich auch noch kennenlernen. Ich würde auch dir gerne die Frage stellen, die es hier am Anfang auf dem Silbertablett gibt. Leute, die zum ersten Mal zuhören, wissen es vielleicht noch nicht. Meine mittlere Tochter, die spricht dir das Intro ein, die Mathilda, 11 Jahre alt mittlerweile. Und ich würde dich bitten, ihr mal zu erklären, was du eigentlich so machst.
Ich bin jeden Tag damit beschäftigt, Menschen zu verstehen und ihnen zu spiegeln, wer sie sind, damit sie sich nicht nur selbst besonders gut verstehen und kennenlernen, sondern auch selbst lieb haben, sodass sie dann ihr volles Potenzial und ihre ganze Kraft einsetzen können, um ein gutes Leben zu führen, sowohl beruflich als auch privat.
Das klingt so richtig schön perfekt. Da hast du das schon oft Kindern erklären dürfen.
Also wir haben ja inzwischen auch viele Kinder unserer Mitarbeitenden, die inzwischen schon ein bisschen größer geworden sind. Und daran merkt man dann immer, dass sich die Sprache und so diese Übermittlung dessen, was wir tun, ein bisschen verändert. Neulich war sogar der Sohn einer Mitarbeitenden zum Boys Day hier. Und das war irgendwie total cool, weil ich den jetzt auch schon kenne, seitdem er wirklich sehr klein ist. Und genau, wir versuchen dann immer den Kindern auch nahezubringen, dass es bei uns darum geht, dass man mal in sich hineinhorcht, sich versteht und dann alles, was man so zu bieten hat, auch wirklich lebt.
Es gibt jetzt gerade so ein Meme auf Instagram, da gibt es dann manchmal auch erfahrene Leute, zum Beispiel war da eine Museumsdirektorin und die hat dann das Museum vorgestellt in Jugendsprache. Vielleicht wird das so das nächste Ding sein, dass die Leute, die hier zu Gast sind, in Jugendsprache das vorstellen, was sie machen, aber das musst du heute Gott sei Dank noch nicht
tun. Da bin ich recht froh, dass ich das noch nicht, so viel Riz habe ich nicht.
Erzähl uns doch mal so ein bisschen, wie du zu deinem Thema gekommen bist. Wie sah deine Story aus?
Das mit dem Beruf ist total interessant für mich, im Nachhinein zurückzuverfolgen, weil ich im Grunde genommen, glaube ich, schon als Kind ein ganz tiefes Interesse dafür hatte, zu verstehen, warum manche Menschen happy sind mit dem, was sie im Leben so tun, sei es nun beruflich oder privat, und manche Menschen irgendwie nicht. Und ich habe schon als Kind gerne erwachsenen Menschen zugehört, wie sie über ihr Leben, ihre Beziehungen, über Hoffnungen, Sehnsüchte, Träume, aber auch Ängste, Nöte und Sorgen gesprochen haben. Und gleichzeitig hatte ich aber auch immer so ein bisschen unternehmerisches Gen, glaube ich, in mir. Und so habe ich in der Oberstufe Nachhilfezirkel gegründet und bin dann nach dem Studium, ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert und habe 2 unterschiedliche Hauptfächer gewählt, nämlich Banken und Finanzen auf der einen Seite und Organisation und Personal auf der anderen Seite. Und das war dann, glaube ich, auch immer so diese Story, dass ich irgendwie diese Brückenfunktion hatte zwischen Mensch und Performance. Und das sage ich auch heute immer. Mein Job spielt sich eigentlich in der Schnittmenge von Psychologie und Performance ab und das macht mir total Freude. Ich liebe das Erkenntnisobjekt Mensch. Also ich finde nichts spannender, als zu eruieren, was den Menschen im Kern auszeichnet. Und ich finde es aber eben auch spannend, sich zu fragen, wie man das dann auch in einem produktiven, in einem selbstverwirklichenden, potenzial freisetzenden Sinne einsetzen kann.
Man könnte ja den Eindruck gewinnen, dass die meisten Menschen nicht happy sind mit ihrer Arbeit. Zumindest suggerieren das so diverse Studien oder die Berichterstattungen dieser Studien. Deckt sich das mit deinem Eindruck oder würdest du sagen, es ist gar nicht so dramatisch?
Doch, es ist dramatisch. Es wird vor allen Dingen auch immer schlimmer. Das liegt aber nicht nur daran, dass die Leute tatsächlich unzufriedener sind, sondern es liegt auch daran, dass es im Moment viele Versprechen gibt, die so kursieren, die eigentlich schon eine Enttäuschung mit Sicherheit nach sich ziehen. Zum Beispiel sowas wie, wenn du deine Leidenschaft gefunden hast, dann fühlt es sich nie wieder an wie Arbeiten. Oder wenn du das Richtige tust, dann bist du automatisch jeden Tag motiviert und so. Und das stimmt eben alles nicht. Und es gibt diese Figuren auch auf Social Media, die dir suggerieren, dass es sehr leicht ist, sehr schnell erfolgreich zu werden und dass es sich dann einfach nur jeden Tag geil anfühlt. Mhm. Und es gibt eben auch so dieses Thema von, wenn ich mein Herzensthema finde, dann bespaßt es mich quasi von außen und ich muss nur noch mitlaufen und habe gar nicht mehr irgendwie Anstrengung oder Mühsal zu ertragen. Und das ist natürlich überhaupt nicht so. Und das ist diese eine Begründung, warum Menschen zunehmend unzufrieden sind, weil sie jetzt inzwischen falsche Erwartungen haben. Und das andere ist aber auch, dass sich die Jobwelt natürlich ändern muss und dass es darum geht, dass man seinen eigenen Job auch seiner persönlichen Wachstumsgeschichte anpassen darf und auch muss.
Ja.
Also wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, 5 Jahre Projektmanagerin bin, ja, und in diesen 5 Jahren hat sich aber mein Leben verändert und ich bin gewachsen und ich bin gereift und ich habe vielleicht auch bestimmte Werte, denen ich jetzt eine höhere Priorität gebe, oder ich habe auch noch unterschiedliche Rollen in meinem Leben, weil ich dann vielleicht Mutter geworden bin oder so, dann kann es gar nicht sein, dass mein Job immer noch genau derselbe ist, weil er dann einfach für mich gefühlt irgendwie zu eng geworden ist. Und es muss eine Arbeitswelt geben, in der das möglich ist, dass man seinen Job auch dem eigentlichen persönlichen individuellen Wachstum anpassen kann. Und darum geht's eben, ne?
Und das ist ja auch der Titel deines Buches, wie Sie mit Jobcrafting Ihre Arbeit wieder lieben lernen. Ja. Ich hatte mal einen Kollegen, der hat immer auf Social Media gepostet, I love my job. Das war der Hashtag. Das hat wiederum viele andere genervt. Also nicht er als Mensch, sondern dieses aus ihrer Sicht übertriebene, der geht damit sogar raus. Es war aber auch so. Also der war dann der Erste im Büro, der hat das gerne gemacht. Aber das ist ja nun nicht bei allen anderen so. Und daher ist es natürlich die Frage, was für eine Erwartung habe ich überhaupt an Arbeit? Und wenn man jetzt davon ausgeht, man kann seine Arbeit lieben, und das hast du ja in dem Titel auch so schön drin, das finde ich persönlich ist ja eine schöne Vorstellung. Aber ich habe auch den Eindruck, dass gar nicht jeder diese Erwartungen überhaupt hat.
Das finde ich auch, da gebe ich dir total recht. Und bevor ich jetzt das inhaltlich erkläre, lass nur noch einmal gesagt sein, dass man, wenn man so ein Buch schreibt, natürlich beim Titel auch nur bedingt Mitspracherecht hat. Also diese Titeldiskussion war eine sehr lange und ich habe sie verloren, muss man sagen.
Das habe ich schon oft gehört hier im Podcast.
Aber worum es mir geht, ist zu sagen, dass, also für Zuhörende, ne, hängt euch nicht an dem Wort Job zu lieben auf, sondern es geht einfach darum, dass ich der Meinung bin, dass dein Job dir nicht mehr nehmen darf, als er dir gibt. Also nicht mehr Kraft, nicht mehr Freude, ne? So, es muss ein Equilibrium hergestellt sein von die Erwartungen, die du an den Job hast, die werden erfüllt. Und nicht jeder hat die Erwartung, dass er seinen Job lieben muss, und muss man auch überhaupt nicht. Es ist total okay zu sagen, ey, ich habe irgendwie Bock, 6 Stunden am Tag eine Tätigkeit auszuführen, von der ich vorher weiß, wie ich sie zu tun habe und bei der ich auch im Voraus schon sicher sagen kann, was die Ergebnisse sein werden. Das gibt mir Sicherheit, das möchte ich von meinem Job. So, dann ist das total okay. Also es geht überhaupt gar nicht darum, jetzt zu sagen, oh, ich muss irgendwie ganze Kontinente retten oder ich muss für mich irgendwie eine wahnsinnig tiefgehende Passion in irgendwas entwickeln. Es kann auch total in Ordnung sein, einfach ein Zufriedenheitsgefühl dadurch zu erleben, dass man etwas tut, was berechenbar ist und was einem die nötige Lebensabsicherung gibt, sozusagen, dass man sich dann vielleicht in der Freizeit mit den Themen beschäftigen kann, die einem wirklich am Herzen liegen. Aber Jobunzufriedenheit entsteht in dem Delta von Realität und Erwartung. Und deshalb ist es als allererstes mal wichtig, sich überhaupt zu fragen, hey, was erwarte ich denn von meinem Job? Also was möchte ich denn, was mein Job mir gibt? Soll der mir Freiheit geben, Sicherheit? Soll der spaßig sein? Möchte ich Verantwortung übernehmen? Will ich anderen was beibringen? Also was überhaupt erwarte ich? Vielleicht auch strukturell, ne? Welche Arbeitsmodelle tun mir gut? An welchem Ort möchte ich arbeiten? Lauter solche Themen. Und das kann man sich ja mal fragen.
Was erwartest du denn von deinem Job?
Ich erwarte von meinem Job zweierlei Dinge, die ich ihm auch selbst geben kann dann. Ich erwarte, dass ich persönlich in dem, was ich tue, mich selbst weiterentwickeln kann, aber nicht aus reinem Selbstzweck, sondern ich erwarte von mir durch meinen Job, dass ich dadurch einen signifikanten Mehrwert für die Menschen leisten kann, mit denen ich jobtechnisch in Berührung komme. Und das sind dann meine Mitarbeitenden, das sind KundInnen, das ist zum Beispiel durch so einen Podcast. Ich stehe morgens dafür auf, der Welt ein bisschen mehr von der Freude einzuhauchen, die man erlebt, wenn man das eigene Potenzial freisetzen kann. Und das soll keinen Druck machen, sondern da geht es lediglich darum zu sagen, hey, das, was du jeden Tag tust, das sollte auch zu dir passen, das sollte zu dir gehören. Und dafür gehe ich an den Start und das ist auch das, was dann meinem Job Bedeutung gibt. Ich hoffe, dass ich diesem Ziel irgendwie näher komme. Ja.
Kannst du uns mal deinen Job und deine und eure Arbeit erklären? Wie helft ihr Menschen?
Also unsere Kunden sind zwischen 15 und 75 Jahre alt und auf Basis einer ganz fundierten Persönlichkeitsdiagnostik erarbeiten wir mit ihnen gemeinsam, was sie auszeichnet, wohin ihr persönlicher Lebens- und Entwicklungsweg bestmöglich gehen könnte und eruieren dann gemeinsam die Frage, welche berufliche Ausgestaltung dazu passt. Und warum sich das jetzt so kryptisch anhört, ist, weil das natürlich ganz unterschiedlich Geschichten hat. Wenn du mit 17 zu uns kommst und irgendwie auf dem Weg zum Abi bist und dich fragst, hey, in dieser Welt, in der jetzt irgendwie AI die Vorherrschaft übernimmt, welche Jobs sind denn überhaupt noch sicher? Was sollte ich denn überhaupt machen, um da irgendwie langfristig existieren zu können? Vielleicht verstehe ich das ja noch alles gar nicht. Wie kann ich überhaupt verstehen, wer ich selbst bin, weil ich vielleicht durch Social Media so außenorientiert bin, dass ich gar keine Ahnung habe, wer ich bin und was ich damit machen kann. Mhm. Dabei helfen wir, genauso wie wenn du von der Uni oder aus der Ausbildung dann den Schritt in den Beruf finden möchtest und einfach nicht per Zufall irgendwas machen willst, weil dir ein Praktikumsplatz angeboten wurde, sondern wenn du sagst, hey, mein Anspruch ist eigentlich, dass der nächste Schritt der wirklich passende ist. Und das ist dann auch mit 35 so oder wenn ich jetzt zum Beispiel Executives berate, die irgendwie immer wieder in Diskussionen an die gleiche emotionale Endzustandsbeschreibung kommen, ja, dass sie sich immer wieder wahnsinnig aufregen oder dass sie immer wieder frustriert sind oder zum Beispiel, dass sie vielleicht ein Gefühl von Sinn Leere in ihrem Leben haben oder so. Also immer, wenn es darum geht, dass man sich innerlich fragt, hey, warte mal, wer bin ich denn überhaupt und was kann ich jetzt damit machen? Dabei unterstützen wir.
Und das ist natürlich klassischerweise die Situation nach der Schule. Und dann sind es manchmal so Krisen, die man im Leben hat, ne? Es gibt diese Midlife-Crisis, von der oft gesprochen wird. Oder es gibt vielleicht auch andere Stellen, wo die Kinder ausziehen oder wo irgendwas passiert, wo man dann nochmal ins Nachdenken kommt, so wie auch diese Corona-Pandemie eine große Krise war, die viele zum Nachdenken gebracht hat. Und wir haben dann auch Trends gesehen wie Quiet Quitting, The Great Resignation in den USA, weil mit einmal ein Anlass dazu da war, überhaupt mal zu reflektieren. Offensichtlich sind wir so in unseren Routinen, dass wir nicht automatisch ins Nachdenken kommen, oder?
Also wir nennen das ja immer die drei Cs von Change, also Crisis, eben Krise ist ein C von Change, dann gibt es noch Choice und Chance. Also es gibt auch Leute, die sich einfach, weil sie gemerkt haben, dass das total vorteilhaft für das eigene innere Lebensgefühl ist, sich alle paar Jahre mal fragen, hey, stehe ich eigentlich noch da, wo ich eigentlich sein möchte jetzt mit meiner inneren Entwicklung und bildet sich das im Außen auch richtig ab, ne? Also zum Beispiel, wenn man irgendwie umgezogen ist oder wenn man sich überlegt, hey, ich habe jetzt eine Weile diesen Job gemacht, wird es vielleicht nochmal Zeit, irgendwas Neues zu überlegen. Das ist dann so die Wahl, die man hat, ne? Und dann gibt es auch Zufälle. Also ja. Es gibt auch diese Begegnung, dass du vielleicht eigentlich so ganz okay zufrieden bist im Leben und dich dann ganz leise manchmal schon fragst, hey, aber ist es das jetzt so gewesen? Ist das wirklich das? Und kommt da nicht noch was und so? Und dann sitzt du irgendwie in der Bahn und überhörst ein Gespräch von zwei Menschen, die sich genau über das Thema unterhalten, was dich gerade intuitiv beschäftigt. Ne? Das sind so diese Koinzidenzen des Lebens und die gibt's halt auch. Das ist dann sozusagen Chance, also der Zufall. Und ob es nun Krise, ob es deine freie Wahl oder ob es ein Zufall ist, es sind immer diese Schwellensituationen von, hey, mein altes Ich ist irgendwie ein bisschen eng geworden und irgendwie passt das Leben auch nicht mehr zu dem, was innen schon weiterentwickelt wurde. Und dann frage ich mich halt, okay, wie kann ich jetzt den nächsten Schritt gut gestalten? Und der Auszug von zu Hause, also aus der Schule rauszugehen und dann irgendwie ins eigenständige Leben zu gehen, ist natürlich eine krasse Schwellensituation, weil du ja nicht nur deine gewohnten Strukturen verlässt, also in der Schule und auch zu Hause, sondern weil du auch eine ganz andere Rolle und ein ganz anderes Selbstverständnis im Leben annimmst und das erste Mal dann irgendwie unter Unsicherheit eine Entscheidung treffen musst für etwas, wo du gar nicht absehen kannst, wie sich das in Zukunft entwickelt. Und das sind so viele Variablen, dass wir da einfach so toll helfen können zu sagen, hey, pass auf, wir analysieren dich so tiefgehend und gehen ganz doll mit dir in ein Gespräch, sodass du ein richtiges Gefühl auch für deine Selbstwirksamkeit entwickelst. Und was eben bei diesen beruflichen Laufbahnen häufig das ganz große Problem ist, ist, dass die nicht aus eigener Wahl getroffen werden. Also das ist dann irgendwie so eine Zuschreibung aus der Familie, weil man irgendwie sagt, hey, bei uns sind irgendwie alle Ärzte oder irgendwie so, weiß ich nicht, ein Zufallspraktikum in einer Kanzlei oder sowas. Ne? Und auf einmal sitzt du auf so einer Spur und kommst da nicht mehr so richtig raus aus deiner Fahrrinne. Und deshalb ist es einfach ganz schön, mit einer externen Stelle ganz unvoreingenommen darauf zu schauen und echt mal zu gucken, hey, was kann sich durch dich eigentlich in dieser Welt manifestieren? Ja, also wie kannst du dich ausdrücken? Was ist überhaupt dein Potenzial? Und das möchte ich an dieser Stelle wirklich mal allen jungen Menschen sagen. Du darfst auch wählen. Also es geht eben, es sind ja so viele Schreckensnachrichten jetzt, ne? Was keine Berufsaussichten mehr hat und wo man irgendwie überhaupt gar nicht erfolgreich wird und was man nie mehr machen dürfte und oh Gott, nach Interesse gehen ist sowieso das allerletzte und so. Also lass dich nicht irritieren, du hast ein Wahnsinnspotenzial und es geht darum, dass du das für dich erkennst, weil wenn du etwas tust, was du gerne machst und worin du gut bist, in dieser Schnittmenge, dann lohnt es sich für dich, Disziplin aufzubringen und wirklich richtig was zu reißen in dem Feld. So. Und wenn du das machst, dann wirst du auch erfolgreich. Und das ist unser Auftrag, da auch noch ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten.
Ja, es gibt so diese Poesiealbumsprüche, folge deiner Leidenschaft und dann wirst du erfolgreich sein.
Das glaube ich übrigens nicht. Nee, Leidenschaft.
Ja, genau, so einfach ist das vielleicht nicht.
Leidenschaft ist die höchste Form der intrinsischen Motivation. Meines Erachtens entsteht Leidenschaft dann, wenn du dich mal richtig tief in irgendwas reingefuchst hast. Also das kommt ja nicht, also es gibt ja diese Popcorn-Freude, ne? Dass irgendwas von außen auf dich zukommt, rezeptiv und du denkst, oh ja, wow, das ist aber super interessant, jetzt hier diese Doku zu gucken über was weiß ich, Landwirtschaft in Europa, ja. Und dann ist aber noch keine Leidenschaft, sondern dann ist dein Interesse kurz geweckt und dann bist du vielleicht motiviert, also hast eine innere Handlungsbereitschaft, dich mehr damit zu beschäftigen. Echte Leidenschaft, also so diese ganz tiefe Freude, die dich im Kern berührt, die so eine wahnsinnsemotionale innere Resonanz auslöst, die entsteht meines Erachtens, wenn du dich in dieses Thema reingefuchst hast. Und in der Schule kennt man das ja, ja. Dann hast du vielleicht diese Doku über Landwirtschaft geguckt, aber wenn du dann in Erdkunde oder Geografie oder wie es auch immer heißt, dann mal so eine Seminararbeit über die Landwirtschaft in Europa schreiben musst und dann irgendwie merkst, ah, okay, wie funktioniert das eigentlich mit Subventionen? Was wird hier eigentlich angebaut? Was bauen wir zu viel an? Warum ist das überhaupt so und so, ne? Dann kommt die Leidenschaft, weil du es verstanden hast, weil du Experte wirst, weil du irgendwie Zusammenhänge richtig tief verstehst, so. Deshalb finde ich das so traurig mit diesem Spruch, ja, wenn du deine Leidenschaft findest, dann fühlt sich Arbeiten nicht an wie Arbeiten, weil das so viele Generationen jetzt so enttäuscht, ne? Weil die immer denken, ja, shit, was ist denn meine Leidenschaft? Und irgendwie für mich fühlt sich's mühsam an. Heißt das, ich habe meine Leidenschaft nicht gefunden? Außerdem gibt's so viele Leute, die empfinden überhaupt keine Leidenschaft. Die wollen einfach nur zufrieden sein. Die haben gar nicht so hohe Enthusiasmuswerte, ja? Die rasten gar nicht so aus, wie ich jetzt hier gerade am Mikro, weil mir das so wichtig ist, das Thema.
Ja. Genau, das ist auch sehr unterschiedlich. Ich hatte mal einen Kollegen, der ist dann, obwohl er Homeoffice machen konnte, was alle fast alle gemacht haben, ist er dann freiwillig ins Büro gegangen. Ich habe ihn gefragt, warum machst du das? Ja, es würde sich gut anfühlen, weil es halt eine Gewohnheit ist. Es hätte den Vorteil, dass er dann zu Hause sich eben auch mehr um die Familie kümmern kann und überhaupt sei ja auch alles so okay, wie es sei. Also schon eine Form von Zufriedenheit. Nur schwierig wird es eben, wenn auch eine gewisse Unzufriedenheit drinsteckt und man sich damit abfindet, ne? Denn das erlebe ich leider auch immer wieder, dass dann gesagt wird, naja, so ist es eben.
Naja, das ist ja auch so wichtig zu verstehen, was du gerade sagtest. Genau darum geht's ja bei diesen Online-Kursen oder bei unseren Webinaren oder in unseren Beratungen, eben rauszufinden, hey, wie funktioniert das für mich eigentlich gut, damit ich auch tagsüber genug Energie habe, ne? Und wenn es für dich zum Beispiel schwer ist, zu Hause Arbeit und Nicht-Arbeit voneinander gut zu trennen und das so ineinander verwoben wird, dass du eigentlich in dieser Grenzunklarheit Energie verlierst, dann ist natürlich viel besser, strukturell zu trennen und zu sagen, hey, ich fahre ins Office, dann weiß ich, da ist Arbeit. Also du erklärst quasi durch diese räumliche Trennung feste Absichten für feste Zeiten. Und das ist super wichtig zu wissen, ne? Wie funktionierst du? Also was tut dir eigentlich gut? Und das ist genau die Frage, die ja Jobcrafting auch stellt. Viele Menschen sind im Job unzufrieden und das hattest du ja gerade gefragt. Ja, ich sehe das genauso. Es ist dramatisch und es wird sich auch noch viel mehr dramatisieren, glaube ich, weil je mehr wir nicht in der Lage sind, auch für das, was uns gut tut, mal streckenweise Mühsal auszuhalten oder Disziplin aufzubringen oder so, desto größer wird natürlich das Enttäuschungsniveau. Aber die Leute sind dann unzufrieden und dann kommt so dieses Thema von, oh, the grass is always greener on the other side und dann wechseln sie den Job. Und wir konnten eben in Studien rausfinden, dass es überhaupt gar nicht positiv auf das Zufriedenheitsniveau einzahlt, wenn du häufig den Job wechselst. Und deshalb ist eben diese erste Frage bei Jobunzufriedenheit oder bei diesem Gefühl von, ist das jetzt irgendwie schon alles? Oder es muss ja gar nicht so sein, dass du hardcore unzufrieden bist. Es kann ja auch sein, dass du irgendwie denkst, boah, irgendwas ist doch jetzt hier öde geworden oder so, ne?
Ein Zweifel, ja.
Ja, oder so eine Sehnsucht, die so hochkriecht oder so ein ungelebtes Potenzial oder vielleicht auch so Beziehungsfrust auf der Arbeit oder so. Naja, und dass du dir dann eben, und darum geht's, dir innerlich die Erlaubnis zu geben, dich zu fragen, ja, wie wäre es denn eigentlich gut für mich? Also wie genau müsste ich denn arbeiten, damit es gut wäre? Und das geht über die Aufgaben weit hinaus. Also jeder kann sich ja mal überlegen, okay, was habe ich tagtäglich für Aufgaben? Welche nehmen die meiste Zeit ein? Und sind das eigentlich Aufgaben, die mir Energie geben oder die mir Energie nehmen? Aber das ist ja nur eine Facette. Also ich kann mich ja auch mal fragen, wie ist denn eigentlich meine Arbeitsweise? Wie jetzt der Mensch, von dem du gerade sprachst, der eben festgestellt hat, ich kann zu Hause nicht so gut arbeiten. Ja, aber hast du dich das mal bewusst gefragt, wie kannst du denn eigentlich am besten arbeiten? Und wann kannst du was am besten machen? Wie ist dein Biorhythmus? Und was für ein Arbeitsmodell brauchst du vielleicht? Wie soll dein Büro aussehen? Wie musst du deine Pause gestalten? Das hört sich erstmal so marginal an, aber das sind krass große Hebel, wenn es um die eigene Jobzufriedenheit geht. Ja. Ich musste neulich einen Vortrag halten und dann, der war um 2, ne? Und in einem großen Unternehmen. Und ich hielt diesen Vortrag und also mein Selbstwertgefühl sank so von Minute zu Minute, ne? Und ich dachte, was ist denn hier los? Die Leute hingen da alle in den Seilen, waren wahnsinnig träge, zwischendurch gegähnt, einer so ein bisschen weggenickt und so, ne? Und ich habe in so ein Publikum geguckt und ich dachte, ja, und weißt du, wie das Energieausgleichsprinzip funktioniert? Je träger die Masse, desto hyper mehr werde ich natürlich, ne? Auf jeden Fall habe ich danach irgendwie ganz positives Feedback bekommen und war ganz erstaunt, meinte, ja, was ist denn hier los? Also es war ja irgendwie so ganz komisch, die Atmo. Und dann sagte die, ach nee, da musst du dir keine Sorgen machen. Donnerstag ist bei uns immer Currywurst-Tag in der Kantine. Und dann sind immer alle total erschöpft danach. Und da dachte ich, guck, das ist halt auch Jobcrafting, ne? Es gibt total viele Leute, die sich schlecht ernähren bei der Arbeit und dann gar nicht richtig spüren, was das auch für einen Effekt auf ihre Zufriedenheit hat. Und das ist nur ein Beispiel von, es gibt so viele Stellschrauben und so viele Hebel einfach.
Der Schnitzelkoma.
Ja, sozusagen.
Deutscher Kantine.
Der Currywurst-Tod.
Der Kraftriegel. Ja, das hat auch viel damit zu tun. Du gibst ja in dem Buch auch ganz praktische Tipps. Da schauen wir auch gleich nochmal rein. Mich würde aber nochmal vorab interessieren, was hat den Ausschlag gegeben, dass du dieses Buch geschrieben hast?
Ich habe in meiner Arbeit mit berufstätigen erwachsenen Menschen immer mehr festgestellt, dass die diese Gestaltungsmöglichkeiten und Freiheiten, die sie haben, überhaupt nicht ausnutzen. Also dass in dem Moment, wo sie unzufrieden sind, eigentlich schnell die Wechselbereitschaft oder eben diese innere Kündigung oder so zugreift, ne? Und es war so häufig so, dass die Leute sagten, ja, und das ist auch so blöd und dann wird man auch nie gelobt und dann überhaupt, wie solche Meetings laufen, finde ich total total Käse und so. Und auf die Frage, ja, haben Sie es denn mit Ihren Vorgesetzten schon mal besprochen oder hast du denn mit deinen Teammitgliedern schon mal darüber einen Austausch gesucht oder so, kam dann immer so, hä? Nee, das müssen die doch selbst wissen. Und das hat mich so stutzig gemacht, dass ich dachte, ach krass, okay, also die Verantwortung für die eigene Jobzufriedenheit wird massiv ausgelagert. Und ja, dieses Thema hat mich nervös gemacht. Also das macht mich generell irgendwie ein bisschen ungehalten, wenn man immer sagt, ja, die äußeren Umstände sind schuld, die anderen Leute sind doof. Das ist ja zum Beispiel auch bei dem Beziehungsaspekt im Job so. Du glaubst ja gar nicht, wie viele Leute sich über ihre Kollegen beschweren und wirklich der festen Überzeugung sind, dass wenn die Kollegen nur anders wären, dass das eigene Leben besser wäre. Und dann eben aufzuarbeiten, zu gucken, hey, Beziehung findet zwischen zwei Menschen statt und nicht einer ist der Idiot, also jetzt abgesehen von toxischen Beziehungen und pathologischen Persönlichkeitsmustern, aber ne, so im gesunden Spektrum ist es halt irgendwie eine Kommunikation, die zwischen zwei Menschen stattfindet. Also lange Rede, mir ist aufgefallen, okay, die Gestaltungsmöglichkeiten werden nicht ausgenutzt und dann habe ich die eben systematisch mit meinen Klienten erarbeitet. Und Jobcrafting ist ja auch nicht neu, das habe ich nicht erfunden, das gibt schon seit über 20 Jahren, aber ich habe das halt so ein bisschen weiterentwickelt und sozusagen die Struss- und Klausen-Methode daraus gemacht. Und dann habe ich darüber Vorträge gehalten und dann gab es einen Vortrag und danach habe ich Angebote bekommen von Verlagen. Und bei dem dritten Angebot, weil dann habe ich irgendwie gedacht, oh, das ist ja komisch, das dritte Mal kriege ich hier so ein Angebot. Und dann habe ich zugesagt und einfach das Buch geschrieben.
Genau, es gab nämlich mal einen Artikel, den führst du ja auch in dem Buch kurz an, der dieses How to Craft Your Job oder so in der Richtung ging es. Das ist ja eine schöne Vorstellung, ne, dass man eben diese Möglichkeit überhaupt hat. Ich meine, wir kennen alle schon diesen Spruch lange, love it, leave it or change it. Aber es dann auch wirklich zu tun, das hat ja mit Risiko zu tun. Und Risiko, das mögen wir ja nicht so gerne, zumindest in Deutschland. Wir warten lieber erstmal ab, wir zeigen erstmal auf die anderen und hoffen, dass sich das irgendwie fügt und vielleicht ein anderer Chef kommt, der dann besser ist oder eine Chefin. Aber jetzt in die Selbstwirksamkeit zu gehen, das hat ja für mich auch viel mit diesem Ursprungsgedanken von New Work zu tun. Frag dich doch mal, was du eigentlich wirklich machen willst.
Wirklich, wirklich willst, ja.
Was daraus geworden ist aus New Work, ist, steht auf einem anderen Blatt. Hast du dich mit dieser Ursprungsidee auch mal eine Zeit lang beschäftigt? Weil ich finde, das geht schon total auch in diese Richtung, ne?
Voll, total. Also es geht ja um die Ausnutzung des eigenen Gestaltungsspielraums und auch den Anspruch, sich selbst so gut zu kennen, dass man seine eigenen Energiespender und Energiefresser im möglichst günstigen Kosten-Nutzen-Verhältnis zueinander bringt. Und die Theorie dahinter ist ja auch, dass du dann eben am wirksamsten bist, wenn du am meisten in deiner Kraft bist. Und das ist ja auch das Prinzip von Jobcrafting, dich eben so gut zu kennen, dass du auch weißt, was dir gut tut und aber auch weißt, wo du einen Impact leisten kannst, ne? Weil das, wie New Work heute häufig verstanden wird, ist, finde ich, eine zu starke von außen nach innen Bewegung und ein zu starker Anspruch, der gestellt wird an das Arbeitsumfeld und an Vorgesetzte. Ich glaube, dass New Work im Grunde genommen so gemeint ist, dass du deine Eigenverantwortung und die Handlungsfreiheit und auch Macht, die damit verbunden ist, selbstwirksam ausnutzt. Und in diesem, wie du gerade sagtest, love it, change it or leave it, ist es natürlich so, dass ganz viele Leute es nicht lieben, es auch nicht verändern, aber auch nicht verlassen. Und da bist du so krass im Meckerland gefangen. Und dafür finde ich, ist total sinnvoll, sich mal mit den inneren Hinderern zu beschäftigen. Also weil, wenn ich dann sage, hey, ändere doch mal was in deinem Job, bevor du den Job verlässt, ne? Dann heißt immer ja, aber. Ja, aber, das ist bei uns sowieso nicht möglich und ja, aber, das will bei uns keiner und ja, aber so. Und wenn du dich damit mal auseinandersetzt, was hindert dich eigentlich, dann kommst du quasi an die Quelle dessen, was du zu überwinden hast. Also dieser eigentliche Effekt von Jobcrafting liegt in großen Teilen auch da drin, dass du endlich angehst, was du die ganze Zeit vermeidest. Und das muss man natürlich strukturell aufziehen, ne?
Ich habe auch einen Freund, der jedes Mal, wenn wir uns treffen, was so alle paar Monate ist, abkotzt über seinen Job. Die sind zu doof, die sind zu blöd, da ist wieder das passiert und Und es macht ihm offensichtlich auch sogar Spaß, habe ich den Eindruck. Und auch dieses, ne, auch dieses Lästern, was manchmal so auf der Arbeit passiert, ne, reden über den Chef, über wen auch immer oder über die Kunden. Irgendwie verbindet das ja auch Menschen, ne? Irgendwie ist das ja auch eine gewisse Komfortzone, in der man sich dann bewegt. Und vielleicht will man die auch nicht so verlassen, weil die ja auch so ein bisschen, die ist ja auch bekannt. Da wissen wir, wie es geht. Also lästern wir mal weiter.
Also ich glaube, dass üble Nachrede und Schuldverteilung und sowas, also das gemeinsame Lästern, das ist ja zu einem gewissen Grad auch eine Social-Kit-Funktion, die das hat.
Ja,
ne?
Genau.
Auf der anderen Seite kannst du dir sicher sein, dass deine KollegInnen dann genauso über dich sprechen, wenn du nicht im Raum bist. Das finde ich immer so eine schreckliche Vorstellung daran.
Mhm.
Und was fälschlicherweise viele Menschen glauben, ist, dass wenn sie meckern und mal so richtig Dampf ablassen, dass die Energie dann sozusagen besser wird. Ne? Und das ist ein totaler Trugschluss, weil Negativität mehr Negativität anzieht. Also wenn du die ganze Zeit den Fokus darauf legst, was eigentlich an deinem Job, pardon my French, scheiße ist, dann wird dir auch mehr und mehr genau nur noch das in den Fokus, in die Aufmerksamkeit fallen. Und deshalb ist ein ganz wichtiger Teil von Jobcrafting, nicht nur dahin zu gucken, wo es irgendwie doof ist und übel und alles Käse und so, sondern auch dahin zu gucken, was denn vielleicht schon gut ist. Weil letztendlich geht die Veränderung der Jobsituation ja nicht nur so, dass du das verringerst, was doof ist, sondern du kannst ja auch das mehren, was irgendwie schon gut ist, ne? Und davon sozusagen vielleicht mehr Aufgaben übernehmen, mehr Zeit investieren, mehr mit diesen KollegInnen dann zu tun haben. Und zu deinem Freund nochmal, das Spannende ist ja auch, dass im Meckern ja auch so eine kleine Abwehrstrategie liegt, ne? Weil wenn man sich dann bei dir so richtig auskotzt, und dann kann ich mir schon vorstellen, du bist ja irgendwie so ein super guter Zuhörer und du gibst ja auch Nomen est Omen so guten Rat. Und dann ist, glaube ich, so nach diesem Energieprinzip, was vielleicht sich gewünscht wird, ne, von mehr Zuneigung, von mehr Intensität, Verständnis über das Problem mal sprechen und so, dann nennt man das eine sogenannte problemerzeugende Lösung, weil dann nach dem Gespräch mit dir hat dieser Mensch vielleicht das Gefühl, ach, so schlimm ist ja gar nicht, ne? War ja irgendwie, ach, jetzt fühle ich mich irgendwie wieder gut, weil jetzt habe ich von Gabriel irgendwie hier so eine kleine Energiespritze gekriegt, eigentlich ganz geil, kann ich weitermachen. Und das Spannende wäre ja dann, wirklich mal zu sagen, okay, ich stelle jetzt nach irgendwie 18 Gesprächen innerhalb der letzten anderthalb Jahre fest, dass sich eigentlich gar nichts ändert. Wie könnten wir denn dieses Gespräch mal verändern, damit wir hier nicht in der Endlosschleife
landen? Absolut. Und ich habe ihm jetzt schon mehrfach gesagt, also vielleicht solltest du deinen Job mal wechseln. Das führte dann dazu, dass er erzählt hat, dass er sich schon umschaut. Jetzt sind wir aber wieder da, wo wir vor drei Gesprächen waren. Und dann ist es halt so, ne? Da ist jeder seines Glückes Schmied.
Absolut. Und es gibt ja auch eine ganz wichtige Komponente von Jobcrafting und das ist die Einstellung, die eigene. Da tut es den meisten Leuten dann ein bisschen weh. Also das ist dann häufig etwas, was sie nicht so gerne hören. Aber letztendlich, ey, wenn du nicht bereit bist, es zu verändern, es auch nicht verlässt und es irgendwie nicht liebst, dann bleibt dir für deinen eigenen Energiehaushalt eigentlich nur noch die Akzeptanz. Radikale Akzeptanz. So, das heißt, ich habe ja vorhin gesagt, Jobzufriedenheit findet vor allen Dingen da statt, wo der Job deine Erwartungen erfüllt. Und wenn du nun sagst, ach, ich habe jetzt hier nicht die Kraft, irgendwas an den äußeren Umständen, an den Aufgaben, an der Arbeitsweise, an den Beziehungen zu verändern, dann kannst du ja immer noch auf dein eigenes Energiemanagement gucken und du kannst immer noch auf deine eigene Einstellung gucken. Und dann ist es vielleicht gut, dir zu sagen, ich akzeptiere es. Ich nehme es jetzt so, wie es ist. Ich verändere meine Erwartungen. Ich erwarte einfach nicht mehr so viel von meinem Job. Dann bin ich auch wieder zufriedener.
Solange es keine innere Kündigung wird.
Ja, das macht nie glücklich. Also das ist so ein, das ist ein Trugschluss. Also ich habe wirklich noch nie einen Menschen erlebt, der innerlich gekündigt hat, nur noch Dienst nach Vorschrift macht und dann sagen würde, oh, jetzt ist aber gut in meinem Job. Das passiert nicht. Also das braucht man nicht zu machen.
Die Frage ist natürlich, wie Unternehmen da jetzt ansetzen, denn diese berühmten Mitarbeiterumfragen, die bringen ja nicht immer unbedingt die gewünschten Erkenntnisse, denn natürlich geben auch Mitarbeitende sozial erwünschte Antworten oder haben vielleicht auch Angst, in ihrer Ehrlichkeit erkannt oder angesprochen zu werden, gerade wenn es kritisch ist. Was würdest du empfehlen? Wie geht man als Unternehmen vor, wenn man sich dem Thema wirklich mal nähern will? Denn ich glaube ja auch, dass Unternehmen erfolgreicher sind und produktiver arbeiten, wenn die Menschen matchen mit den Aufgaben. Ja, also wenn die Potenziale zusammenkommen mit den Aufgaben, die zu erledigen sind.
Und das ist übrigens nicht nur innerhalb des Unternehmens so, sondern es ist auch gut fürs Employer Branding und fürs Employee Marketing, weil eine zufriedene Mitarbeiterin mit einer unfassbar viel höheren Wahrscheinlichkeit positiv über die Produkte und Dienstleistungen spricht, über das Unternehmensklima und über das Unternehmen an sich. Das heißt, du hast, wenn du Mitarbeitenden ermöglicht, in ihrem Potenzial zu arbeiten und sich auch innerhalb ihres Potenzials zu entwickeln. Ne? Das ist ja nicht eine Sache, die du einmal machst und dann hat jemand einen Job, der zu ihm passt und dann ist das für die nächsten 10 Jahre so, sondern die Haltung bei Jobcrafting übrigens genauso wie bei New Work, das ist ja, ich würde ehrlich gesagt sagen, dass Jobcrafting ein Instrument von New Work ist. So würde ich es eigentlich beschreiben. Und das heißt, du musst das auch als Unternehmen als kulturelle Haltung entwickeln, dass das ein ongoing Lern- und Veränderungsprozess ist. So, ne? Und wenn du das aber machst, dann ziehst du auch einen ganz anderen Talentpool an, ja, als wenn die Leute immer nach draußen gehen und sagen, was als Käse hier und so und was für ein Saftladen. Ist ja klar, dass dann irgendwie keiner in deinem Umfeld irgendwie Bock hat, für dieses Unternehmen auch zu arbeiten. Ne? Das heißt, es gibt wahnsinnig viele Vorteile, geringere Fluktuation, viel geringerer Krankheitsstand, ne? So, also super große Vorteile. Wie macht man das? Indem man das Prinzip erst einmal theoretisch einführt. Also wir halten ja zum Beispiel ganz viele Vorträge darüber, Mitarbeitende einfach mal zu inspirieren und zu sagen, hey, pass mal auf, besinne dich mal kurz wieder auf deine Gestaltungsfreiheit. Komm mal wieder im positivsten Sinne auf deine Selbstwirksamkeit zurück. Das heißt, überhaupt mal wieder den Wahrnehmungshorizont dafür zu erweitern, dass du Einfluss nehmen kannst, dass du ein Recht hast, zu deiner vorgesetzten Person zu gehen und zu sagen, hey, für mich wäre ein Meeting gut, wenn es so und so und so laufen würde. Oder ich brauche ab und zu persönliche Anerkennung. Ich möchte 1:1 Meetings, die nicht nur übers Telefon stattfinden oder so, ne? Und es gibt auch super viele Veränderungen, die du durchführen kannst, ohne dass strukturelle Veränderungen notwendig sind. Und das, finde ich, ist etwas, was man als Motivation den Mitarbeitenden wieder mitgeben kann, überhaupt mal einzurichten, einen Gedankenraum, in dem du dich fragen kannst, wie wär's denn eigentlich cool für mich? Was würde ich denn eigentlich als erstes machen? Also wenn jetzt Zuhörende sich fragen, wie funktioniert das mit dem Jobcrafting, geh doch mal in dich und frag dich, was wären die 3 Sachen, die ich an meinem Job ändern würde, wenn ich es könnte? Was wäre das? Und dann schreibst du das mal auf, ohne vorher dich im Keim in deiner Kreativität zu ersticken und zu sagen, das ist ja eh nicht möglich, sondern schreib's doch erstmal auf. Und dann kannst du ja vielleicht mit deiner vorgesetzten Person mal darüber sprechen, auf welche Art und Weise es möglich wäre, sich zumindest diesem Ziel der Veränderung zu nähern. Es muss ja nicht gleich immer sein, dass sie sagt, ach ja, klar, sie wollen 60% Job für 80% der Kohle, kein Problem, hier machen wir. Nein, muss ja nicht sein. Aber was dann vielleicht aufkommt, ist ein gutes Gespräch darüber, was man eventuell verändern könnte und ob es vielleicht flexible Arbeitszeiten oder Jahresgleitzeit oder irgendwie sowas gibt. Also mehr in Möglichkeiten zu denken. Und wirklich, es gibt so viele mehr Möglichkeiten, als man denkt. Und deshalb war es mir wichtig, dieses Buch zu schreiben, weil so viele Leute gar nicht verstehen, wo sie ansetzen können, um etwas zu verändern. Und ich finde es schön, so einen Leitfaden zu haben, mit dem es einfach eine ganz klare Marschrichtung gibt, was man machen kann.
Es ist ja auch ein Werkzeugkasten, könnte man sagen, dein Buch, denn du hast sogar ganz praktische 5 Schritte, die du noch mitgibst. Wir sind jetzt eigentlich auch schon fast mittendrin. Es geht jedenfalls los mit der Standortanalyse. Da schauen wir dann erstmal so ein bisschen um uns herum, bevor wir dann in uns reinschauen, richtig?
Du hast das vorhin so schön gesagt, als du über diese Wendepunkte im Leben oder die Schwellensituationen gesprochen hast. Der Job ist ja so ein Teil des Lebens, bei dem wir eine hohe Kontrollillusion haben. Also wir denken schnell in diesem Wenn dann. Also wenn ich die nächste Position habe, dann bin ich glücklicher. Oder wenn ich so und so viel Geld verdiene, dann ist alles besser. Und häufig ist es aber so, dass wir vielleicht auch in anderen Lebensbereichen eine gewisse Unruhe spüren und die dann auf den Job übertragen, also eine sogenannte Projektion vornehmen, ja. Und deshalb ist es zu Beginn einfach ganz wichtig, einmal zu überprüfen, okay, ist es wirklich der Job, der mich unzufrieden macht, oder gibt es vielleicht im Moment in meinem Leben so viele Baustellen, dass ich einfach vollkommen groggy bin und deshalb immer im Job irgendwelche Fristen verschwitze und deshalb unzufrieden bin zum Beispiel, ne? Genau, das ist der erste Schritt. Also mal so zu gucken, was sind denn eigentlich im Moment die relevanten Lebensbereiche? Vielleicht Familie, Freizeit, vielleicht Hobbys, vielleicht Körper, Gesundheit, ne? Solche Sachen, Spiritualität. Und Arbeit ist eben einer davon. Und wir haben ja ein bestimmtes Maß an Energie zur Verfügung und dann verteilen wir das halt auf unsere Lebensbereiche. Und ich glaube, es ist schon sinnvoll, einmal drauf zu gucken, okay, warte mal, wie ist es eigentlich gerade bei mir? Ja, wenn mein Leben ein Haus wäre, welche Räume sind da eigentlich drin? Und welche davon betrete ich regelmäßig und welche finde ich schön und welche sind vielleicht unaufgeräumt?
Also Standortanalyse, dann könnte man ja auch am Anfang des Jahres so ein Standortgespräch mal führen mit jemandem, der dich gut kennt, also ob das jetzt der Partner ist, die Partnerin oder auf der Arbeit. Denn alleine das zu machen, ist ja gar nicht so einfach, ne? Man hat ja nur seinen Blick auf die Dinge, wie man ihn eben hat, und vielleicht ist es ja auch gut, das nochmal mit jemandem zu besprechen, der nochmal einen anderen Blick drauf hat.
Davon bin ich totaler Fan. Also ich meine, ich mache das ja jeden Tag für andere Leute, aber ich nehme das selbst auch in Anspruch. Ich glaube, dass eine Außenperspektive immer gut ist, um eventuelle blinde Flecken aufzuzeigen oder auch noch nicht genutztes Potenzial vielleicht nochmal anzusprechen oder so. Auf jeden Fall. Also wir haben ja zum Beispiel auch so einen Kurs, der heißt Inner Voice, Inner Choice. Da geht es genau darum, einmal zu gucken über 7 Wochen ganz strukturiert, wo stehe ich im Leben, wer bin ich überhaupt, was hindert mich, was fördert mich, wo mache ich es mir vielleicht selbst unnötig schwer, was ist aber vielleicht auch mein ungelebtes Leben, also was habe ich überhaupt noch gar nicht ausprobiert, und gerade im Job spielt es auch keine unrelevante Rolle, ja, also wir sind irgendwie Kinder und sind im freien Spiel und haben irgendwie Interessen, und dann kommt die Pubertät und irgendwie so der Gruppendruck und wir wollen dazugehören und uns gleichzeitig von unseren Eltern abgrenzen, und schwuppdiwupp bist du in irgendwelchen Interessensgemeinschaften oder auch in einer bestimmten Leistungsgesellschaft mit bestimmten Themen gefangen und hast dir vielleicht danach nie wieder Gedanken gemacht, hey, ist das überhaupt das, was ich möchte? Und dann haben wir Mitte 30-Jährige bei uns im Kurs oder in der Beratung sitzen, die dann sagen, ja, ich weiß gar nicht, also eigentlich war ich mal richtig kreativ. Und als ich Kind war, wollte ich irgendwie Umweltschützerin werden. Wo ist das eigentlich hin so, ne? Jetzt arbeite ich für einen Energiekonzern und zwar nicht unbedingt nur auf der guten Seite. Und das sind schon Themen, die einfach in so einer Eigenanalyse nicht immer leicht sind, alleine zu finden. Und deshalb ist das gut, das zu spiegeln.
Das ist nämlich der zweite Punkt, erkunde deine Persönlichkeit, da geht es auch um Werte. Das finde ich ehrlich gesagt besonders schwer, sich mal klar zu machen, was die eigenen Werte sind. Also da tun sich ja Unternehmen auch schon schwer und am Ende kommen dann immer so die Dinge raus, die bei allen Unternehmen stehen. Aber sich auf der individuellen Ebene mal zu überlegen, was ist mir eigentlich wichtig und vielleicht, was brauche ich auch für ein Unternehmen, dem diese Werte vielleicht auch wichtig sind. Das wäre ja auch gut, wenn das irgendwie matcht.
Also da sprichst du ein ganz wichtiges Thema an. Es gibt ja mehrere Punkte, wo Jobcrafting auch einfach an seine Grenzen kommt, ne? Also wo es besser ist, den Job zu wechseln. Und eine Werteinkongruenz, also wenn deine persönlichen Werte total diametral gegenüber den Unternehmenswerten sind, dann wird das nie gut im Zufriedenheitsgefühl. Also da kannst du viel craften, wie du willst. Wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie einen Wert hast, der heißt Nachhaltigkeit, und einen Wert heißt vielleicht Minimalismus, ja, und du arbeitest aber für einen sehr großen Konsumgüterkonzern, der darauf ausgerichtet ist, möglichst viel zu produzieren, was schnell vergeht, damit die Leute schnell noch mehr davon kaufen, das wird nichts. Also schwierig.
Ja.
Und wie man seine Werte rausfindet, ist auch, finde ich, eine ganz tolle Frage, weil das ja auch immer so abstrakt klingt, ne? Und dann gibt's irgendwie Leute, die sagen, ja, mein Wert ist irgendwie Ausgeglichenheit, Weisheit, Kompetenz und irgendwie Stärke oder so, ne? Und dann fragst du dich natürlich, hä, ja, okay, wie sind die Leute denn da drauf gekommen? Also, was gute Hinweise sind, sind 2 Fragen, nämlich erstens, frag dich mal, was ist in deinem Leben von großer Bedeutung? Also was ist dir lieb und teuer im Sinne von, worauf möchte ich nie verzichten und wofür würde ich kämpfen, auch wenn es auf großen Widerstand stoßen würde, ne? So, und also bei mir zum Beispiel ist das definitiv dieses Thema von ja, ich würde schon sagen Spiritualität oder Wissen und Weisheit, ne? Also da, wo Wissen mit Liebe kombiniert ist. Alles, was so den Persönlichkeitsentwicklungsweg und so die persönlichen Lebenspläne von Menschen betrifft, dafür würde ich immer kämpfen und mich immer einsetzen. Und andersrum kannst du dich aber auch mal fragen, was bringt mich als Verhalten bei anderen Leuten auf die Palme? Oh. Weil meistens ist da auch eine Werteverletzung dahinter, ne? Also was macht mich irgendwie wütend? Und dann ist im ersten Schritt vielleicht so, dass sie deine Regeln verletzen. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand immer zu spät kommt oder unhöflich ist oder so, ne? Und wenn du aber mehrere von diesen Dingern hast, dann kann es zum Beispiel sein, dass dein Wert eben ist tugendhaftes Verhalten und dass dich das abnervt, wenn jemand sich eben so nicht verhält. Und deshalb sind das zwei gute Hinweise darauf, was deine eigenen Werte betrifft. Und warum ist das für Jobcrafting wichtig? Weil wir im Leben immer einen Sinn erleben oder ein Sinnempfinden haben, wenn unser Leben Bedeutung hat. Und unser Leben hat gefühlt besonders dann Bedeutung, wenn wir nach unseren Werten handeln. Und wenn du jetzt zum Beispiel weißt, okay, von mir ist ein Wert, sagen wir mal, Unabhängigkeit und ein Wert wäre Kreativität, ja, wenn du das von dir weißt, dann kannst du dich im nächsten Schritt fragen, okay, wie drückt sich denn Unabhängigkeit in meinem Leben aus? Also wo und wie ist die gestaltet oder wie könnte ich die gestalten? Oder Kreativität zum Beispiel, ne? Das muss ja nicht sein, ich hantiere mit Form und Farbe. Das kann ja auch sein, dass ich irgendwie konzeptionell denke oder dass ich Dinge unkonventionell mache oder so. Und das ist wirklich fürs Jobcrafting total wichtig, weil wenn du in deinem Job das Gefühl hast, schon mal 2, 3 von deinen wichtigsten Werten irgendwie leben zu können oder den Ausdruck verleihen zu können, dann erlebst du auf jeden Fall eine sehr viel höhere Zufriedenheit.
Hm. Im dritten Schritt geht es um den Blick nach außen und um den Traumjob. Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Ich hatte als Kind auf jeden Fall einen Traumjob. Und zwar wollte ich Lasterfahrer werden, so wie in dieser TV-Serie Auf Achse mit Manfred Krug. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Er war jedenfalls mit seinem Van ist es gar nicht gewesen, mit seinem Laster unterwegs in ganz Europa und hat Abenteuer erlebt und konnte immer seine Musik hören. Und das fand ich cool. Ich kam ja nun auch aus der ehemaligen DDR, in der man nicht so reisen konnte. Das hatte vermutlich auch damit zu tun. Also dieser Wunsch, die Welt zu sehen.
Das finde ich super spannend, weil ich bin Waldorf aufgewachsen und habe keinen Fernseher und deshalb bin ich komplett blank in den Serien der 80er und 90er. Aber da würde ich jetzt zum Beispiel in so einer Beratung mit dir ein bisschen tiefer reingehen, weil diese Traumjobs, die wir als Kinder hatten, das sind Metaphern. Denn wie du das gerade schon beschrieben hast, wird ja deutlich, Lkw-Fahrer ist nicht gleich Lkw-Fahrer. Ja, der andere, der vielleicht auch Lkw-Fahrer werden möchte, sagt vielleicht sowas wie, boah, ich finde so die Maschinen richtig geil und wenn man dann irgendwie eine Panne hat und dann kann man das selbst reparieren oder so, ne? Oder jemand anders sagt, ich finde einfach diese Güter zu transportieren, was man da für eine Wichtigkeit hat, so. Und was du aber sagst ist, und da würde ich dann mit dir tiefer reingehen, okay, welches Gefühl steht hinter dem Bild? Und wenn man jetzt deine Tätigkeit anschaut, dann bist du vielleicht nicht auf der Straße unterwegs, obgleich du, glaube ich, auch die Städte häufiger mal wechselst. Aber was du auf jeden Fall hast, ist ja, dass du ganz unterschiedliche Welten erkundest. Und du hast eben gesagt, Musik hören, ne? Und jetzt vertonst du ja diese unterschiedlichen Geschichten, die du hörst. Und du hast einen Interview-Podcast. Also du trittst ja in ganz unterschiedliche Lebenswelten ein und vertonst das. Also, ne, wenn man so diese Metapher wählt, dann würde man, angenommen, du würdest jetzt sagen, oh, ich habe vielleicht eine hohe berufliche Unzufriedenheit, was bei dir ja nicht so ist, aber dann würde man eben in diese Kindheitsträume zurückgehen und würde gucken, hey, was von dieser Seelensehnsucht, die du damals hattest, wird heute in deinem Leben manifestiert und wo könnte man vielleicht noch ein bisschen nachhelfen, um Teile dieser Sehnsuchtsgefühle besser zu integrieren? Und das hört sich erstmal komisch an, aber jede Person, die jetzt mal in sich geht, im Alter zwischen so 3 bis 8 entwickeln wir lebensrelevante Interessen. Also irgendwas, was uns zieht. Und das muss gar nicht das Hobby sein, was du 2-mal in der Woche ausführst, weil du irgendwie in Reitstall voltigieren gehst, sondern das kann auch etwas sein, was dich so erfüllt. Ja, wie ich vorhin meinte, ich habe immer gerne erwachsenen Menschen zugehört, während sie gesprochen haben. Oder vielleicht hast du gerne dein Zimmer aufgeräumt und gerne sortiert. Vielleicht hast du gerne Büro gespielt. Ich wollte als Kind immer Ärztin werden. und hatte mir immer vorgestellt, ich habe so eine Praxis und da sitze ich irgendwie so am Schreibtisch und da ist eine Liege in dem Raum und dann kommen die Leute und erzählen mir ihre Probleme und dann untersuche ich die und ne, wie man als Kind irgendwie so denkt. Und damals gab es ja auch noch nicht so viele Geräte und so, also eine ganz normale Praxis. Und wenn man jetzt schaut, bin ich zwar keine Ärztin, das Berufsbild ist aber gar nicht so unterschiedlich, weil die Leute kommen auch zu mir und erzählen mir irgendwas und ich schreibe dann irgendwas auf einen Flipchart, quasi wie so ein überdimensioniertes Rezept, ja. Also genau, deshalb spielen diese Traumjobs nicht nur von damals, sondern auch von heute eine total große Rolle. Du kannst dich auch mal fragen, stell dir mal vor, du hättest jeden Monat 10.000 Euro zur Verfügung. Die würdest du kriegen, irgendwie, einfach so. Was würdest du dann machen?
Wenn Geld keine Rolle mehr spielen würde, ne? Was würde man damit seiner Zeit anstellen?
Ja, wenn du Millionär wärst, dann müsstest du es ja schon wieder verwalten. Bei 10.000 Euro könntest du dich dann noch andere Tätigkeiten widmen.
Die Frage, was würde man tun, wenn man wirklich die Wahl hätte und wenn man, ich glaube, man würde sich auch schnell langweilen. Also zumindest wäre es bei mir so. Das mag bei anderen anders sein. Aber ich glaube, wir brauchen irgendwie Arbeit. Das ist irgendwie menschlich. Wir wollen was auf die Beine stellen. Wir wollen irgendwas bewirken als Menschen, oder? Auf das wir auch gerne zurückschauen. Und das macht uns doch glücklich, wenn wir das Gefühl haben, wirksam zu sein. Deswegen dieses jahrelang Voll. In der Rente zu Hause vor dem Fernseher ist für mich der Horror. Das möchte ich bitte nicht haben. Ich bin sicher, mir wird irgendwas einfallen. Und wenn es die Familie ist, um die man sich kümmert oder unsere Eisbademeister-Spendenaktion noch läuft, whatever. Aber ich glaube, also vielleicht heißt es nicht Arbeit, ne? Vielleicht heißt es anders. Aber irgendwie aktiv und wirksam sein ist schon wichtig.
Ich bin zu 100% deiner Meinung. Also das weiß man auch aus der Glücksforschung, dass du eben schon das Gefühl haben musst, irgendeinen Beitrag leisten zu können. Ne? Da könnten wir jetzt auch in ein sehr politisches Thema abdriften. Das sieht man ja auch, dass zum Beispiel das Selbstwirksamkeitserleben von arbeitslosen Menschen nicht unbedingt positiv beeinflusst wird, dadurch, dass sie nicht sozusagen erwerbstätig sind. Und man weiß es aber auch aus der Theorie der psychologischen Grundbedürfnisse, dein Grundbedürfnis der Selbstwerterhöhung, also dich in dem, was du tust, selber wertvoll zu fühlen, das ist fundamental wichtig. Und es heißt ja gar nicht, dass du unbedingt erwerbstätig sein musst, sondern es bedeutet, dass du deine Kraft einsetzt, um etwas Bestimmtes zu verrichten, zu tun, zu gestalten oder zu unterstützen. Und deshalb finde ich eben diese Frage nach den 10.000 Euro so gut, weil dann so dieses Thema von Einkommen suggeriert wird, ne? Und das ist ja unfassbar hoch. Also ich meine, ne, so das ist schon so die Frage ja so gestellt, dass man quasi Millionär ist, weil man wirklich ein hohes Nettoeinkommen hat. Aber die Frage ist darauf ausgerichtet, was würdest du dann beruflich tun? Und ich finde schon, dass das nochmal diese innere Freiheit so ein bisschen stimuliert, weil wir ja doch sehr stark auch von diesem Pflichtgefühl, von dem Gefühl von, wir müssen ein System bedienen und so geleitet sind. Und deshalb stelle ich auch die Frage nach dem Traumjob. Da geht es eigentlich eher methodisch darum, dass du nochmal deinen Geist weitest und einfach im Sinne der Neugierde, der Kreativität, des eigenen inneren Gestaltens nochmal mit der Lust und der Freude dir die visionäre Frage stellst, wie du denn eigentlich dein Potenzial einsetzen könntest. Und es heißt eben Traumjob und nicht, ah ja, ich lieg irgendwie am Strand und trinke Pina Colada, sondern die Frage ist schon aufs Arbeiten ausgerichtet, also aufs Wirksamsein, aufs Nützlichsein.
Und darum geht's dann auch in Punkt 4 und 5, nämlich dann mal zu schauen, was will ich tun, wie will ich arbeiten und wie sieht vor allen Dingen der Actionplan dann aus, was setze ich um. Dazu sei natürlich allen das Buch empfohlen, was ich hier in die Kamera halte. Wir tun das alles in die Shownotes. Wenn du abschließend noch einen Gedanken teilen würdest, der dir wichtig ist, was wäre das?
Ich glaube, dass ganz viel Kraft darin liegt, sich selbst darüber bewusst zu sein, dass man in Eigenverantwortung das eigene Leben gestalten kann. Und dass, wenn du dir einen Gefallen tun möchtest, du die inneren Hinderer, die jetzt aufschreien, sagen, ja, aber, ja, aber, ja, aber, wenn du die mal zur Seite legst und dir bewusst Zeit nimmst, wirklich mal in dich hineinzuhorchen und dich zu fragen, wer bin ich und was möchte ich damit tun?
Vielen, vielen Dank. Schön, dass du heute da warst. Und ich hoffe, wir setzen das Gespräch nochmal fort.
Ich danke dir.
Denn das war eigentlich nur ein Appetizer. Aber hoffentlich einer, der nochmal ein guter Impuls ist, denn diese Frage kann man sich ja immer wieder stellen. Was möchte ich eigentlich? Wo will ich hin?
Vielen, vielen Dank.
Bis bald. Mach's gut.
Ciao.
Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge. Alle Links zu Ranghild, zu LinkedIn-Webseite und natürlich zu Buch in den Shownotes. Schaut euch das bitte mal an. Und wenn ihr schon unterwegs seid, dann könnt ihr gerne auch meine Webseite besuchen, gabrielrath.com. Und ich packe euch auch nochmal meine anderen Präsenzen rein. LinkedIn, Instagram, YouTube. Also viele dieser Podcast-Folgen gibt es auch als Videos. Könnt ihr euch dort anschauen. Es gibt auch einen TikTok-Kanal, all das hier in den Shownotes. Außerdem gibt es die Möglichkeit, für euch an Bord zu kommen als Sponsor, Schrägstrich Werbepartner. Ihr könnt mit mir dieses Format noch größer machen und so auch die Zukunft der Arbeit gestalten. Ich biete euch die Möglichkeit, dass wir euch hier vorstellen, eure Story, eure Company. Und im Gegenzug unterstützt ihr mich hier bei diesem Podcast, denn ich bin unterwegs. Ich gebe auch Geld aus für Tools, für Leute, die mir helfen, all das. Und da brauche ich eure Unterstützung. Also, kommt auf mich zu. Und wenn ihr einen Podcast starten wollt, könnt ihr mich natürlich auch gerne kontaktieren. Oder wenn ihr den überarbeiten wollt, teile ich gern mein Wissen. Und wenn euch das ganze Thema Zukunft der Arbeit interessiert, darum geht's ja hier im Podcast, darüber spreche ich auch auf der Bühne als Keynote-Speaker. Ich moderiere auch Veranstaltungen, all das mache ich sehr gerne. Sprecht mich bitte an, schreibt mir eine Mail oder eine kleine Nachricht über LinkedIn. Freue mich, von euch zu hören. Schöne Grüße aus Rostock City von der Ostseeküste. Lasst euch gut gehen, bleibt gesund und bleibt connected.